Ja, wir machen heute weiter in unserer aktuellen Predigtreihe Erneuerung, Gottes Wirken auf der Spur. Es geht einfach darum, dass wir uns begeistern lassen von dem, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Ja, dass wir das ehren, dass wir das feiern, dass wir es nicht vergessen, sondern einfach wach halten unter uns. Und es geht gleichzeitig auch darum, dass ja, es einfach unser Wunsch ist, dass wir nochmal so eine neue Sehnsucht danach bekommen, Gottes Wirken und Erneuerung auch in unserem Leben zu erfahren. Wie schon beim letzten Mal gesagt, so eine wichtige Bibelstelle oder Grundlage für diese Reihe ist unsere aktuelle Jahreslosung. Jahreslosung aus Offenbarung 21, Vers 5, wo steht, siehe, ich mache alles neu. Ein Vers aus der Offenbarung, der ausdrückt, dass wir einen Gott haben, der durch und durch für Erneuerung steht. Stimmt's? Ja. Das vollständige Ergebnis, dieses alles neu, das steht noch aus. Ja, das malt uns ja so die Offenbarung vor Augen, dieses Bild vom neuen Himmel und neue Erde, die Gott schafft. Aber der Vers sagt uns auch, dass Gott schon jetzt dabei ist, Neues zu schaffen. Ich mache alles neu. Präsens aktiv ist die Zeitform hier. Ja, das heißt, Gott ist am Werk. Er ist dabei und mittendrin, diese Verheißung zu erfüllen. Wenn wir so in die Geschichte der Gemeinde Jesu reinschauen, dann sehen wir auch genau das, wie Gott zu allen Zeiten ja immer wieder Erneuerung geschenkt hat, wie er immer wieder geistliche Aufbrüche geschenkt hat, geistliche Durchbrüche, wie immer und immer wieder ja Neues in Gang gekommen ist. Letzte Woche war Michael Riedel hier als Gastsprecher und er hat ja zum einen sehr persönlich erzählt aus seinem Leben, wie er so Erneuerung erfahren hat, aber er hat uns auch schon mal so einen groben kirchengeschichtlichen Überblick gegeben, was es im Laufe der Zeit auch immer wieder so an geistlichen Aufbrüchen gab. Und ich freue mich total drauf, dass wir so in der kommenden Zeit da nochmal tiefer reingehen und ja einige dieser Neuanfänge uns einfach mal genauer miteinander anschauen, so Gottes Wirken auf der Spur sind, weil wir dürfen wissen und wir dürfen glauben, dass Gott heute derselbe ist. Amen. Dass Gott auch heute für Erneuerung steht und dass er heute mit derselben Kraft, mit derselben Absicht, mit derselben Gnade auch Neues bei uns schaffen will. Wir sind ja so an Pfingsten in diese Reihe gestartet, wo Gott durch die Ausgießung seines Heiligen Geistes so einen ganz großen Neuanfang geschaffen hat, so einen ganz großen Durchbruch. Ich habe nochmal die Folie von Pfingsten dabei. Da haben wir uns angeschaut, wie Gott ja durch die Ausgießung seines Geistes die Herzen der Menschen komplett verändert und erneuert hat. Wie an Pfingsten auch so eine neue Gemeinschaft entstanden ist. Ja, die erste Gemeinde ist geboren, eine ganz neue Form der Einheit, des Miteinanders. Und Gott hat uns an Pfingsten ja, so einen neuen Auftrag gegeben, der bis heute besteht und auch eine Ausrüstung dazu, Menschen auf der ganzen Welt, Menschen aus allen Nationen, ja, das Evangelium zu bringen, ihm von ihm zu erzählen. Und wenn wir dann so die Apostelgeschichte lesen, dann ist es, finde ich, so richtig, richtig begeisternd, wie all das Neue ja so um sich gegriffen hat, wie das Neue mit Leben gefüllt war, wie da so eine richtig dynamische, lebendige Bewegung daraus entstanden ist, aus dem Neuen heraus, das Gott geschaffen hat. Das Evangelium breitet sich aus, Menschen kommen zum Glauben, Gemeinden entstehen, trotz Verfolgung wächst die Gemeinde Jesu. Aber dann mit der Zeit, wir machen jetzt mal wirklich so einen sehr, sehr groben Überblick, kann man sagen, ist vieles von dieser Dynamik wieder eingeschlafen. Vieles von dem, was ja so am Pfingsten aufgebrochen ist, ja, hat sich irgendwie wieder so verloren. Aus einer geistlichen Bewegung wurde mehr und mehr eine kirchliche Institution mit festen Strukturen, Hierarchien, Ämtern, Traditionen und all diesen Dingen. im Jahr 380, so ein wichtiges Datum, da wurde das Christentum dann Staatsreligion im Römischen Reich. Das heißt eine Staatskirche, zu der man automatisch durch Geburt gehört hat und eben nicht durch eine persönliche Entscheidung. Und auch das hat ja nochmal vieles verändert. Ab dem 5. Jahrhundert gewinnt dann das Papsttum immer mehr an Einfluss, an Bedeutung. Auch Liturgien und Sakramente, Heiligenverehrung, all diese Dinge haben irgendwie immer mehr Raum eingenommen. Und man kann sagen, dass so über die Jahrhunderte hinweg die Kirche immer mächtiger wurde, viel Einfluss gewonnen hat, auch politisch, ja, so eine Großmacht war. Die Kirche war überall so richtig präsent und äußerlich war ganz viel Glanz da, wenn wir auch an die ganzen Kathedralen denken, ja, Kölner Dom und so weiter. Aber innerlich hat die Kirche immer mehr ja, ihre geistliche Kraft verloren. Es gab auf jeden Fall auch die in der Zeit über immer wieder mal gewisse Reformen oder Bewegungen. Es sind ja auch Klöster entstanden und verschiedene Orden, die nochmal Schwerpunkte neu gesetzt haben und so weiter. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass unterm Strich im Mittelalter ja man da von einer echten geistlichen Krise reden kann, in die die Kirche und damit auch das Christentum so hineingeschlittert ist. Und dafür steht hier auch so diese dunkle Wolke am Ende der Zeit. Die Multimedia-Technik hat mich gefragt, was ist mit der Wolke? Genau, die steht dafür, dass es geistlich einfach so dunkel geworden ist, dass ja das Evangelium wie unter so einer Wolke überschattet war. Und ich möchte diese Wolke nochmal mit euch anschauen, nicht um uns jetzt alle zu deprimieren, dann es geht gut weiter, ja. Aber ich möchte einfach ja nochmal schauen, wie war die Situation damals und dann vor allem richten wir den Blick darauf, ja, wie hat denn Gott in diese Phase hinein, wo es auch so geistlich so dunkel war, wie hat er denn da hineingewirkt und Erneuerung geschenkt? Ja, die Menschen im Mittelalter, die waren auf jeden Fall sehr religiös. Aber nicht so aus einer inneren Begeisterung heraus und einer Freiheit heraus, sondern vor allem war ihre Religiosität sehr stark verbunden mit Angst. Mit der Angst, was kommt nach dem Tod auf mich zu. Und man muss sich vor Augen halten, dass der Tod für diese Menschen auch immer total präsent war. Ja, da gab es ja die Pest in dieser Zeit, wo stellenweise jeder Zweite oder Dritte aus der Bevölkerung daran gestorben ist. Also richtig krass, da gab es immer wieder Kriege, da gab es Hungersnöte, da gab es eine enorm hohe Kindersterblichkeit. Ich habe nochmal gelesen, 30-50% aller Kinder sind vor dem 5. Lebensjahr gestorben. Und ja, wenn der Tod einem so nah vor Augen steht, ich glaube, dann liegt es auf der Hand, dass auch so die Frage, wie geht's weiter, was kommt danach, nochmal ein ganz anderes Gewicht bekommt. Und so hat ja auch einfach alles rund um Religion das Denken der Menschen total bestimmt, aber das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, das war überhaupt nicht im Blick und nicht bekannt. Und das war eben wie unter so einer dunklen Wolke tatsächlich versteckt. Wie gesagt, das Gottesbild der Menschen, das war vor allem so geprägt von Angst und von Furcht, weil Gott wurde in erster Linie als ein strenger Richter gesehen. Und die zentrale Frage der Menschen, die sie immer so umgetrieben hat, war die Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie kann ich es schaffen, vor Gott irgendwie zu bestehen? Aber sie ja, haben einfach keine echten Antworten darauf gefunden. Die Menschen haben versucht, ja, mit menschlicher Leistung, mit Anstrengung, Gott zu gefallen, mit guten Werken, mit Pilgerfahrten, mit Reliquienverehrung. Aber es blieb immer diese Ungewissheit im Herzen, ob das irgendwie ausreicht. Einen Zugang zur Bibel gab es nicht. Also kann man ja unterm Strich sagen, die Menschen kannten Gottes Wort nicht, die Menschen kannten das Evangelium nicht. Sie lebten in Angst vor Gott, sie lebten in dieser ständigen Ungewissheit, was kommt danach. Und es war einfach ganz viel Druck und ganz viel Schwere da in dieser Zeit, weil die Menschen immer versucht haben, über gute Werke, über Leistung Gott gnädig zu stimmen. Die Kirche war, wie gesagt, mächtig und einflussreich und überall präsent, aber geistlich ging da keine Kraft aus, gingen keine echten biblischen Antworten aus. Im Gegenteil, ja, vieles lag da im Argen. Viele Priester waren schlecht ausgebildet, konnten oft nicht mal selber die Bibel lesen. Es war so der Ämterkauf überall normal, dass man eben, wenn man eine Priesterstelle wollte oder ein Bischofsamt wollte oder irgendeine Position haben wollte, dass man sich das mit Geld einkaufen konnte. Und viele Geistliche waren absolut keine Vorbilder. Im Gegenteil, viele Priester und Geistliche haben selber moralisch sehr fragwürdig gelebt. Und ich denke, so das Grundproblem in dieser Zeit war, dass eben nicht Gottes Wort irgendwie ja die oberste Richtschnur war und die Leitplanke war, wo man versucht hat, sich dran zu orientieren, sondern dass kirchliche Regeln, dass Tradition, dass menschliche Autoritäten darüber standen. Und das war dann so der Boden dafür, dass eben Macht missbraucht werden konnte und dass sich Irrlehren breit machen konnten. Irrlehren, wie wir es beispielsweise ganz extrem sehen, bei dieser Lehre vom Fegefeuer. Ja, bestimmt die meisten irgendwie einen Begriff mal gehört, so diese Vorstellung, dass wenn ein Mensch stirbt, dass er dann ins Fegefeuer kommt, in so eine Art Vorhölle, wo er für die Sünden büßen muss. Und man hat dann gelehrt, die Zeit dort in diesem Fegefeuer kann verkürzt werden gegen Geld. Entweder indem man schon ja, im Vorfeld für sich selber da einzahlt, seine eigene Zeit verkürzt, oder man kann eben auch bezahlen für seine Angehörigen, seine Verwandten, dass die da schneller rauskommen. Den Spruch haben bestimmt die meisten schon mal gehört, der in dieser Zeit häufig gepredigt wurde. Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer in den Himmel springt. Ja, das ist wirklich unglaublich, wenn man sich das so vor Augen hält, in welcher Phase ja, das Christentum damals war. Eben auch mit dem Ablasshandel, wie sich alles zum Geschäftsunternehmen entwickelt hat und auch sonst in der Kirche, alles hatte ein Preisschild, egal ob Beerdigung oder Taufe, feste Gebühren, fürs Abendmahl feiern musstest du bezahlen, wenn du einen bestimmten Segen wolltest. Ja, alles war mit Geld verbunden. Und all das, was ich jetzt versucht habe, mal so grob zusammenfassen, das zeigt uns einfach, ja, wie geistlich dunkel es in dieser Zeit war und ja, wie weit das Evangelium vom Evangelium entfernt war. Aber warum erzähle ich das alles? Nicht, dass wir beschwert werden, sondern damit wir uns einfach vor Augen halten, nochmal ganz neu, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der Neues schafft. Mit einem Gott zu tun haben, der für Erneuerung steht. Der die Dinge nicht einfach so laufen lässt, sondern einen Gott haben, der bereit ist einzugreifen und ja, einfach Neues zu wirken. Und auch genau hier, in dieser dunklen Zeit, ja, hat Gott angefangen, was ganz Neues wieder freizulegen. Und es beginnt Erneuerung. Gott schafft Erneuerung in diesem Dunkel, in dieser Krise, in der Not, in diesen ganzen unbeantworteten Fragen der Menschen, in dieser Sehnsucht, die Menschen hatten und ja, wo sie keine Antworten drauf haben. Da fängt Gott an, was ganz, ganz Neues wieder reinzugeben. Und ich finde das total begeisternd. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also mich begeistert das so richtig. Zum einen vom Historischen her, ja, finde ich richtig cool, sich das so vor Augen zu halten. Aber mich begeistert das auch, weil ich glaube, dass das auch so eine Sache ist, die wir für uns daraus mitnehmen können. Ja, dass Krisen wirklich Chancen haben. Dass Krisen die Chance haben zur Veränderung. Dass Krisen die Chance haben, dass was Neues beginnt, dass was Neues anfängt und dass wir Gott darin nochmal ganz neu erleben. Auch Krisen in unserem Land, wo es geistlich dunkel ist oder ja, wo einfach so viel Orientierungslosigkeit da ist. Es hat die Chance, dass Gott da ganz neu mit seinem Licht reinkommt. Und auch in den persönlichen Krisen. Ja, keiner wünscht sich in irgendeiner Form eine geistliche Krise, eine persönliche Krise. Aber ja, Michael hat es ja letzte Woche auch gesagt und das glaube ich auch, wenn du aktuell ja so irgendwie eine geistliche Flaute erlebst oder das Gefühl hast, oh, bei mir ist vieles im Glauben auch irgendwie so trocken geworden, vielleicht fehlt dir so ein bisschen die Freude oder du empfindest vieles als Druck, vieles ist so eine Last geworden und anstrengend oder einfach nur Routine. Ich glaube wirklich, wenn du spürst, hey, da muss sich was verändern, so soll es nicht bleiben und du hast da so einen gewissen inneren Leidensdruck, dann ist genau das ein total gutes, eine total gute Basis dafür, dass Gott da reinkommt und etwas Neues schafft und wirklich Veränderung bringt. Glaubst du es auch? Cool. Ich möchte mit euch gerne noch eine Person anschauen, die damals in der Krise Gott begegnet ist und ja, so eine Person war, die dann eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, dass Erneuerung ja wirklich um sich gegriffen ist und dass eine Reformation ja im wahrsten Sinne des Wortes in Gang gekommen ist, weil Reformation, das bedeutet so viel wie Erneuerung, Wiederherstellung. Das ist die Bedeutung von Reformation. Und genau das ist passiert in dieser Zeit. Gottes Wirken in der Reformation hat viel mit einem Mann namens Martin Luther zu tun. Bestimmt jedem hier ein Begriff und ja, wir kennen ihn so als den Bibelübersetzer, wir kennen ihn als den Verfasser der 95 Thesen, als den Mann, der da in Worms gestanden ist und gesagt hat, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Aber Martin Luther war nicht irgendwie so einer, der auf die Welt gekommen ist und gesagt hat, hey, mit mir beginnt jetzt etwas Neues und völlig von sich überzeugt war, etwas zu verändern, sondern er war ein Mann, der ja einfach in seiner Zeit gelebt hat und in derselben religiösen Angst, sage ich mal, auch so gefangen war wie die Menschen um ihn herum. Und auch er selber, er hat ganz, ganz lange und ganz intensiv mit der Frage gekämpft und gerungen, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und wir wissen, dass er als junger Student dann mal in ein ganz heftiges Gewitter reingekommen ist, so links und rechts um ihn herum überall die Blitze eingeschlagen, so ungefähr, muss man sich's glaub vorstellen. Und er hat gedacht, er überlebt das nicht. Und in dieser Situation hat er ja Gott wie so ein Gelübde gegeben, hat gesagt, Gott, wenn ich hier lebend rauskomme aus diesem Gewitter, dann bin ich bereit, ins Kloster zu gehen. Und so kam es dann auch. Er hat überlebt, er ging ins Kloster, er wurde Priester. Und er hat wirklich ja, sein Gelübde wahrgemacht und sein ganzes Leben oder die ganze Zeit über versucht, alles zu tun, um Gott zu gefallen. Er hat jeden Tag stundenlang gebetet, er hat gefastet, nicht nur Süßigkeiten gefastet, nicht nur Instagram gefastet, ja, sondern richtig hardcore, ging täglich mehrmals zur Beichte. Und auch sonst, er schlief auf kaltem Boden, weil er gedacht hat, irgendwie sich selbst kasteien bringt ihn näher zu Gott und hat alles ausprobiert. Aber er fand keinen Frieden und hat über sich selber gesagt, ich war ein betrübter und gequälter Mönch. So hat er seinen inneren Zustand beschrieben. Mit knapp 30 Jahren, gibt es hier Leute, die knapp 30 sind? Ja, so ein paar hier, so genau. Hinten aus der letzten Reihe melden sich die 30-Jährigen, super. Genau, mit knapp 30 Jahren war die Not bei ihm so groß und es hat sich die Gelegenheit ergeben, dass er eine Pilgerfahrt macht nach Rom 1510. Und er hat sich einfach erhofft, dort an diesem geistlichen Hotspot in Rom dann irgendwie nochmal geistliche Erkenntnisse zu bringen oder das ihn zu kriegen und dass ihn das irgendwie weiterbringt. Aber das Gegenteil war der Fall. Er kam völlig enttäuscht von dieser Pilgerfahrt zurück. Die Fragen waren nur noch größer und eine ganz große innere Leere war nach wie vor da. Ein paar Jahre später hat er promoviert zum Doktor der Theologie und ist dann Professor geworden an der Uni in Wittenberg. Und dort hatte er die Aufgabe, dass er über die Psalmen und über den Römerbrief lehren und die Studenten unterrichten sollte. Und er hat angefangen, sich sehr intensiv mit der Bibel einfach zu auseinanderzusetzen und die Vorlesungen vorzubereiten. Und einige wissen das bestimmt, in diesen in dieser Vorbereitung auf die Vorlesung ist bei ihm richtig was passiert. Denn er hat dort zum Beispiel ja den Psalm 31 gelesen, wo steht: Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden, errette mich durch deine Gerechtigkeit. Und das, der Begriff oder das Wort Gerechtigkeit ist ihm so richtig, ja, hat ihn so richtig angesprungen. Auch Psalm 71, wo steht: Errette mich durch deine Gerechtigkeit und hilf mir heraus, neige deine Ohren zu mir und hilf mir. Immer wieder ist ihm dieser Begriff der Gerechtigkeit ja begegnet und das hat ihn so richtig gepackt. Bisher hat für ihn Gerechtigkeit was mit Gericht zu tun gehabt. Hängt ja auch irgendwie zusammen, ja, Gott als der gerechte Richter, vor dem keiner bestehen kann. Und deshalb war Gerechtigkeit für ihn: Ich werde verurteilt. Aber jetzt liest er hier von Gerechtigkeit in Zusammenhang mit Errettung, in Zusammenhang mit Hilfe. Und auch als er dann im Römerbrief gelesen hat, da hat ihn Kapitel 1, Vers 17 auch so richtig gepackt, wo es wieder um die Gerechtigkeit geht und wo steht: Darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht: Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und er begreift so, dass hier nichts davon steht, dass Gerechtigkeit irgendwas mit Leistung zu tun hat, was mit Anstrengung zu tun hat, nichts damit zu tun hat, sich das zu verdienen und zu erarbeiten, sondern Martin Luther liest hier von Glauben, von Gerechtigkeit aus Glauben. Und es beginnt so in ihm ja eine ganz neue Erkenntnis zu wachsen und eine Offenbarung zu wachsen von Gottes Gnade, davon, was Gott in Jesus getan hat, so dass es später auf dieser Grundlage, auch so auf Grundlage von diesen Versen zu dem zentralen Kernsatz der Reformation kommt: Gerechtigkeit aus Gnade durch Glauben. Das ist ein Statement, oder? Sag mal, Gerechtigkeit aus Gnade durch Glauben. Das ist wirklich ein Satz, der es in sich hat. Das ist etwas, was Luther so in seinem Bibelstudium entdeckt hat. Und an sich ist das ja nichts Neues. Es ist das Evangelium, wie es schon immer da war. Aber es war eben über die Jahrhunderte verschüttet. Es war verschüttet unter Tradition, unter Angst, unter Macht und das so unter dieser dunklen Wolke verdeckt. Aber hier beginnt Gott, diese Wahrheiten des Evangeliums wieder ganz neu freizulegen, Offenbarung darüber zu geben, Erkenntnis darüber zu geben, ein Herz zu verändern und zu zeigen, wer er ist, wie er ist. Und es kommt eine geistliche Erneuerung in Gang. Gott schafft Neues. Und ja, aus diesem heraus entsteht wirklich eine geistliche Bewegung oder eine neue Bewegung, die bis heute steht, eine protestantische Bewegung. In Deutschland, ja, sagt man einfach evangelisch dazu und international spricht man von den Protestanten, also da gehören dann die Reformierten dazu und die Anglikaner und die Lutheraner und so weiter, alle Teil dieser protestantischen Bewegung. Und auch wir sind eine evangelische Freikirche, auch wir haben in dieser Erneuerungsbewegung unsere geistlichen Wurzeln. Und ich glaube, auch für uns ist es wichtig, dass wir das nicht irgendwie vergessen, wo wir herkommen, sondern das ist auch unser Erbe, auf dem wir stehen, auf diesem Fundament, auf diesen ja biblischen Grundwahrheiten, die damals in der Reformation so ganz neu freigelegt wurden, stehen auch wir. Sola Scriptura ist ja so ein wichtiger Statement aus dieser Zeit heraus. Allein die Schrift, das ist auch das, was wir glauben, dass allein Gottes Wort wirklich der Maßstab ist und die Grundlage ist für unseren Glauben. Sola Gratia, allein die Gnade, Gott rettet aus Liebe, nicht ja, aufgrund unserer Leistung. Und Sola Fide, allein der Glaube, dass wir ja wirklich das so bekennen, dass wir Gottes Gnade durch Glauben empfangen. Und lass uns wirklich das hochhalten und ja, wirklich glauben, dass diese Wahrheiten, die damals Erneuerung gebracht haben, dass das auch heute Power hat für unser Leben. Denn auch heute gilt, Gottes Wort ist lebendig, Gottes Wort ist kraftvoll, Gottes Wort hat Power, in unser Leben hineinzusprechen, uns Klarheit zu geben, uns auszurichten, uns zu verändern und uns zu erneuern. In Hebräer 4, Vers 12 steht, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig. Und hey, was für ein Segen, dass wir heute alle in unserer Muttersprache Bibeln zu Hause haben, oder? Damals wäre das nicht ansatzweise vorstellbar gewesen, dass das irgendwann mal so sein wird. Aber was für ein Segen. Und ich gehe mal davon aus, dass die allermeisten nicht nur eine Bibel zu Hause haben, sondern viele von uns, wir auch in unserem Haushalt, wir haben so viele Bibeln, so viele Übersetzungen, so viele unterschiedliche Formate, ja, den dicken Wälzer, die Studienbibel und die kleinen Pocketbibeln und alle möglichen Designs und Variationen. Hey, wie cool ist das denn? Aber ich weiß auch, Erneuerung geschieht nicht da, wo die Bibeln im Schrank stehen und da, wo sie in der Schublade liegen, sondern Erneuerung passiert da, wo wir mit offenen Herzen Wort Gottes lesen, wo wir Gott Raum geben, durch sein Wort zu uns zu sprechen. Kolosser 3, Vers 16 werden wir dazu aufgefordert, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Und vielleicht bist du gerade in einer guten Phase, ja, wo du das so erlebst, dass das Wort Gottes zu dir spricht und wo du deinen Zugang hast zum Wort Gottes, dann ist das richtig cool. Vielleicht bist du aber auch gerade in einer Phase, wo das mit dem Bibellesen und Wort Gottes zu dir reden lassen nicht so wirklich läuft. Manchmal fehlt einem da so die Freude daran oder die Leidenschaft dafür oder ja, der Zugang, der aktuell irgendwie passt, so der Weg, wie man da dran geht. Und ich möchte dich einfach ermutigen, das mitzunehmen, dass Erneuerung wirklich kommt durch Gottes Wort und wirklich jeden nochmal ermutigen, da dran zu gehen und Ausschau zu halten nach einer Bibel, die du gerne in die Hand nimmst, nach einer Übersetzung, die dich anspricht und einfach dich drauf einzulassen, auch in der nächsten Zeit mal Unterschiedliches einfach mal auszuprobieren. Wir haben hier hinten schon lange auch diese Broschüre, ich weiß nicht, wer schon hineingeguckt hat, Ideen zum Bibellesen, ist da hinten in so einem Kästchen ausgelegt. Auch da kann man einfach mal durchblättern, mal reingucken. Das sind so ganz unterschiedliche Herangehensweisen drin, die vielleicht dem einen oder anderen einfach nochmal so ein Türöffner sein können. Fragen, mit denen man vielleicht rangehen kann an den Bibeltext für sich allein oder ganz hilfreich auch oft, wenn man zu zweit oder in einer Gruppe Bibel liest. Auch QR-Codes findet ihr da drin, weil es gibt einfach auch echt coole digitale Möglichkeiten, die einen dabei unterstützen können. Also ich möchte einfach jeden ermutigen, das ein oder andere Mal auszuprobieren, dich vielleicht auch umzuhören, zu fragen, hey, wie machst denn du das mit dem Bibellesen? Was funktioniert denn bei dir? Und einfach den Heiligen Geist da einladen und bitten, dass er Gottes Wort wirklich für uns lebendig macht und dass er uns auch eine neue Freude und eine neue Sehnsucht danach schenkt, Wort Gottes zu lesen. Weil ich glaube, Erneuerung hat nach wie vor ganz viel damit zu tun, dass Gott mit seinem Wort an uns wirkt. Und ein zweiter Pfeiler ist die Gnade. Auch Gnade hat wirklich Power zur Veränderung und zur Erneuerung. Nicht nur am Anfang des Glaubenslebens, wo wir die Gnade so das erste Mal empfangen, sondern die Bibel fordert uns dazu auf, in der Gnade zu wachsen. Das ist doch auch cool, oder? 2. Petrus 3, Vers 18 steht, lasst euer Leben immer mehr von der Gnade bestimmen. Oder Luther hat es so übersetzt, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Das ist doch stark, oder? Wir können in der Gnade wachsen und dadurch in eine immer größere Freiheit hineinkommen. Corrie ten Boom hat gesagt, Gnade ist der Schlüssel, der die Tür zur Freiheit öffnet. finde das so ein schönes Bild, denn Gottes Gnade, die führt uns wirklich in eine größere Freiheit hinein, wo auch bei uns in irgendeiner Form sich oft irgendwie ein Leistungsdenken breit machen will, wo wir vielleicht dazu neigen, irgendwie so eng zu werden oder gesetzlich zu werden oder in irgendeiner Form religiös werden oder womöglich stolz sind. Aber die Gnade führt uns hinein in eine größere Freude, in eine größere Leichtigkeit, in eine größere Dankbarkeit. Sie hilft uns, gnädiger zu werden mit uns selber und auch mit anderen. Und deshalb, wenn du dir geistliche Erneuerung wünschst, dann, ich glaube, das ist ein cooles Gebet, Gott wirklich zu bitten, dass wir wachsen in der Gnade. Das beten wir gar nicht so oft. Gott, hilf mir zu wachsen in der Gnade. Aber ich glaube, auch das hat so viel Erneuerungspower für unser Leben. Gnade ist, was Gott uns schenkt. Und Glaube ist unsere Antwort darauf. Von Luther kommt der berühmte Satz: Der Glaube ist ein lebendiges, verwegenes Vertrauen auf Gottes Gnade. Und ich habe mich gefragt, was ist ein verwegenes Vertrauen? Und ich habe nochmal nachgelesen, verwegen, das kommt von wagen, ja, von diesem Wortstamm. Und es bedeutet, mutig zu glauben, kühn zu glauben und Glaube zu wagen, auch wenn ich Dinge nicht sehe. Schritte zu gehen, auch wenn ich es aus eigener Kraft nicht könnte. Nicht, weil ich es drauf habe, nicht, weil ich es aus mir heraus mache, sondern weil ich Gott kenne und weil ich Gott vertraue. Also Glaube bedeutet wirklich zu vertrauen in Gottes Größe und mich von ihm bewegen zu lassen. Der Glaube ist ein lebendiges, verwegenes Vertrauen auf Gottes Gnade. Und ich möchte dir und mir einfach die Frage mitgeben, wo ist es für uns dran, wirklich ja verwegen zu vertrauen? Also bedeutet auch, die eigenen Vorstellungen loszulassen, Sicherheiten loszulassen, Bequemlichkeit loszulassen und einfach mutige Entscheidungen zu treffen und Schritte zu gehen im Glauben und im Vertrauen, dass Gott dadurch einfach auch Neues in unser Leben hineinbringt. Gott steht für Erneuerung, Gott steht für Neuanfänge. Damals und genauso auch heute. Und er möchte auch heute bei uns Neues schaffen, Erneuerung schenken durch sein Wort, durch seine Gnade und durch einen lebendigen Glauben, mit dem wir unterwegs sind. Und vielleicht, ja, ist so bei einigen von uns ja auch so manches irgendwie so ein bisschen festgefahren im Glaubensleben, vielleicht ein bisschen eingeschlafen und manches fühlt sich nicht mehr so lebendig an und irgendwie eher so wie eine fromme Hülle. Aber wie auch vorher schon gesagt, ich glaube ganz fest, jede Krise hat auch eine Chance. Es hat eine Chance, dass gerade hier Erneuerung entsteht, wo wir merken, es braucht Veränderung, wo wir die Sehnsucht haben nach Neuem. Und ich möchte jetzt einfach mit uns dafür beten, wirklich, ja, dass auch wir immer wieder in unseren Herzen erneuert werden. Und dass Gott auch bei uns, in unserem Leben, in unserer Gemeinde, einfach Neues schafft. Wenn ihr mitbeten wollt, dann dürft ihr gerne mit aufstehen. Gott, wir danken dir so sehr dafür, dass du dich vorstellst und dich zeigst als der Gott, der Neues schafft und der für Erneuerung steht. Danke, dass das nicht nur Worte sind für die Zukunft, zukünftige Hoffnung, sondern dass das schon jetzt gilt für unser Leben und dass wir die Spuren deiner Erneuerung auch sehen dürfen in der Geschichte, die du geschrieben hast. Und Herr, wir stehen vor dir und wir spüren, dass auch wir ja, es brauchen, immer wieder erneuert zu werden, dass wir neue Leidenschaft brauchen für unser Glaubensleben, neues Feuer, Herr. Neues Erfülltsein mit deinem Geist. Und so bete ich, Herr, dass du auch heute in diesen Tagen bei uns, in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in unserer Zeit wieder Neues schaffst und Neues tust. Ja, gießt du auch einen neuen Hunger aus nach deinem Wort, Herr, wo wir oft die Bibeln gar nicht so wertschätzen, sondern ja, sie zugeschlagen darlegen lassen. Herr, schenke du es durch deinen Geist, dass wir eine ganz neue angezogen werden von deinem Wort und wirklich dir darin begegnen und erleben, wie dein Wort für unser Leben Kraft hat und Erneuerung und Veränderung in unser Leben bringt. Herr, ich bete, dass wir wirklich auch wachsen in der Gnade, wie wir es gerade gelesen haben. Dass Gnade nichts nur ist, was wir am Anfang unseres Glaubenslebens in Anspruch nehmen, sondern dass wir wirklich leben aus deiner Gnade heraus und es erleben, wie deine Gnade uns freisetzt. Herr, zeig du uns durch deinen Geist, wo wir noch in Dingen da gefangen sind und ja, deine Gnade da noch gar nicht so reingelassen haben, dass wir wirklich in eine größere Freiheit geführt werden. Und hilf uns auch wirklich mutig zu glauben, im Vertrauen auf dich, ja wirklich mutige Entscheidungen zu treffen, die Schritte zu gehen, die du für uns hast, in das Neue auch reinzugehen, in das du uns reinführen möchtest, dass wir uns da echt von dir bewegen lassen. Vielleicht ist auch der eine oder andere heute Morgen hier und hat noch gar keine persönliche Entscheidung für Gott getroffen. Und du spürst so diese Sehnsucht in dir nach einem neuen Anfang mit Gott, nach, ja, einfach nach Antworten und nach einem inneren Frieden. Und wir haben es gelesen, das Evangelium sagt uns, dass wir gerecht gesprochen sind, aus Gnade, durch Glauben. Und ja, das möchte ich dir auch zusprechen. Du darfst wirklich diese Gnade Jesu, was er am Kreuz getan hat, auch heute wirklich für dich ganz persönlich in Empfang nehmen. Du darfst einen Neuanfang mit Gott nehmen, im Glauben, diese Gnade annehmen, dass Jesus alles für dich getan hat, dass der Preis bezahlt ist. Und wenn du möchtest, dann bet einfach dieses Gebet in deinem Herzen mit. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich nehme deine Gnade im Glauben an. Bitte vergib mir meine Schuld. Und erneuere du mein Herz. Ich gebe dir mein Leben und folge dir nach. Amen. Amen. Ja, lass uns Jesus einfach nochmal einen ganz kräftigen Applaus geben. Danke, Jesus.